Herzlichen Dank, dass Sie da sind, dass Sie sich für dieses Thema interessieren, für die Fragestellung und auch für die Konflikte, die mit dem Thema verbunden sind. Und mein Job ist es hier, Ihnen eben noch mehr Konflikte zu präsentieren. Ja, weil Sozialpolitik ist eben Konfliktmanagement in der Gesellschaft. Und dazu möchte ich mit Ihnen jetzt in einer Viertelstunde einen kleinen guten Parcours durch die globale Welt, die konkrete Welt, durch die persönliche Welt, durch die politische Welt machen. Und zwar mich anhand von vier Fragen. Die erste Frage ist, was ist eigentlich überhaupt Teilhabe? Also Teilhabe, was ist eigentlich Inklusion? Warum werden Teilhabe und Inklusion eigentlich behindert? Und was kann soziale Arbeit dagegen tun? Nehmen Sie bitte nicht übel, dass ich jetzt, wenn ich eine Viertelstunde spreche, nicht so total gebildet sprechen werde. Also ich werde jetzt nicht so richtig schöne Theorien präsentieren, sondern versuche mit einfachen Worten, versuchen so ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Ich hoffe, es gelingt mir. Werden wir sehen. Also erstmal ganz groß, was ist eigentlich Teilhabe? Wenn wir heute über Menschenrechte sprechen, über die UN-Behindertenrechtskonvention, dann sollten wir noch eine andere Seite mit dazu nehmen, die die Vereinten Nationen neben all den Schwierigkeiten, UN-Sicherheitsrat hier und da haben. Nämlich, sie haben vor einigen Jahren, genau vor knapp 3 Jahren, eine Agenda 2030 entwickelt. Gab es die Millenniumsziele, aber die Agenda 2030 ist etwas ganz Spektakuläres. Weil zum ersten Mal in der Geschichte der Weltgesellschaft wurden soziale und ökologische Ziele systematisch aufeinander bezogen. Und die sogenannten Sustainable Development Goals, SDGs, wie sie heißen, viele von Ihnen werden vielleicht schon davon gehört haben, Sie sollten davon gehört haben, gerade wenn Sie soziale Arbeit machen oder machen wollen, weil sie sozusagen ein wichtiges Argumentationsbild ist. Es ist erstmal eine Legitimationsfrage, eine Frage, wo soll eigentlich die Welt sich hinentwickeln? Und ich will nur 4 Aspekte davon herausgreifen, die SDG 1, keine Armut, SDG 3, Gesundheit und Wohlergehen, SDG 5, Geschlechtergleichheit und SDG 10, weniger Ungleichheiten. Also hinter all diesen Dimensionen, es gibt kein eigenes zum Thema Mensch mit Behinderung, in diesem Gesamtpaket ist deutlich sozusagen vor dem Hintergrund der Menschenrechtsentwicklung, hier geht es darum, dass Menschen sozusagen nicht einfach nur ein Recht haben, sondern dass sie dieses Recht auch in einem komplexen Setting politischer Entwicklung durchsetzen können müssen. Und das ist insoweit von großer Wichtigkeit, weil wenn wir jetzt nochmal einen Schritt gehen, ich möchte dieses Thema die sogenannte, früher nannte man Behindertenpolitik, jetzt hat man noch keinen so richtigen Begriff, der Teilhabepolitik. Wenn man das ein bisschen kontextuiert, dann gibt es ja, Kollege Adler Lampert hat es vorher schon angesprochen, ja auch nochmal andere Lebenslagen, die ja sehr wohl auch mit Beeinträchtigungen erheblicher Art einhergehen können. Also ich, der selber schon an der Schwelle, vielleicht sogar schon drüber bin, ich bin jetzt 61, also bin eigentlich schon richtig alt, wenn man über 55 schon alt ist. Das heißt, dann stehen wir vor der Frage, ab wann sind denn dann die Beeinträchtigungen da? Und die Frage ist deswegen nicht trivial, weil wir bei den sogenannten Menschen mit Behinderungen, 95%, je nach Zählweise, der Menschen sind nicht von Geburt an Menschen mit Behinderungen, sondern sind im Lauf ihres Lebens zu Menschen mit Beeinträchtigungen geworden. Das heißt, diese Frage stellt sich auch im Lebenszyklus. Und ich will nur ein Beispiel herausgreifen, ein Beispiel der Altenhilfe. Da haben wir gerade eine Forschung gemacht, immer wieder mal Zukunft der Altenhilfe. Und dabei ist was Interessantes aufgefallen. Ich will es als ein exemplarisches Beispiel der Teilhabeorganisation in der Gesellschaft einmal erwähnen. Wir haben nämlich die Frage gestellt, was wollen die Menschen eigentlich? Das war ein Projekt in Schleswig-Holstein mit der Diakonie. Was wollen die Menschen eigentlich? Wie stellen sich die Zukunft der Altenhilfe vor? Und dabei gab es sozusagen 2 Szenarien, die herausgekommen sind in einem längeren Prozess, Zukunftswerkstätten, Zukunftskonferenz, Online-Befragung. Und die beiden Szenarien waren, das eine Szenario lautete Autonomie und Prävention in der Altenhilfe. Das war das eine Szenario. Altenhilfe soll das ermöglichen. Das können wir genauso auf Inklusion, auf alles gilt. Autonomie soll möglich sein, aber es soll eine präventive Gesellschaft sein. Und der zweite Punkt, Altenhilfe, das Gegenbild sozusagen, die Dystopie, die Utopie und die Dystopie, Altenhilfe geprägt durch Individualisierung und Rückzug des Staates. Ich bin lauter. Ja, ist okay? Gut. Ja, so, das waren die beiden Szenarien. Jetzt haben aber die Leute befragt, wir haben jetzt eine folgende Frage gemacht in einer großen Online-Erhebung. Was haltet ihr eigentlich für, Also was haltet ihr für wünschenswert von diesen Szenarien? Und die zweite Frage, was haltet ihr für wahrscheinlich, dass kommt? Und das war interessant. Das war wirklich interessant, weil das Ergebnis sozusagen diese beiden Szenarien, die wir sozusagen, müssen wir ganz einfach zusammenzufassen, Szenario 1, generationenübergreifende kollektive Gedanke zählt, na, warum geht es nicht weiter? Doch, ein Grundeinkommen soll eingeführt werden, es soll Altersarmut abschaffen, erneuerter Gesellschaftsvertrag prägt die Altenhilfe, es existiert Grundsicherheit, auch weil präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen im Lebenslauf unterstützend wirken. Das zweite Szenario, unser Projekt bezog sich auf den ländlichen Raum, kann man aber auch allgemein sagen. Das soziale Leben leidet, der abgekoppelte Alte, Generationenvertrag gibt es keine mehr, das smarte Zuhause ist ein Trend, also das heißt, Technik wird zu Hause geliefert, alles wird kommerzialisiert, das Zuhause ist der Lebensmittelpunkt. Aber eben ein kommerzialisiertes, dienstleistungsorientiertes Zuhause. Und was wollen die Menschen, was ist das Wünschenswerte? Da kamen die Grafik im Einzelnen will ich nicht erklären, aber was deutlich wird, dass es genau gegenläufig war. Das, was die Leute für wünschenswert hielten, hielten sie eigentlich für unwahrscheinlich. Und das, was sie für nicht wünschenswert hielten, hielten sie für wahrscheinlich. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Es gibt auch noch ein paar andere Befunde, die in diese Richtung gehen, aber ich habe noch nie so einen aussagekräftigen Gegenüberstellung gelesen, weil man es normalerweise auch nie so genau abfragt. Und das fand ich faszinierend. Weil das drückt natürlich etwas aus über die innere Stimmung, über das, was sozusagen sozialpolitischen Möglichkeitsraum betrifft. Und wenn ich also sozusagen die erste Frage stelle, was heißt eigentlich Teilhabe, dann meine ich, ist es das Wünschenswerte wahrscheinlich machen. Das heißt also Autonomie und Solidarität verbinden. Das ist sozusagen eigentlich das, was Teilhabe wäre. Wir merken aber, so einfach ist das nicht. Das erfordert also doch schon mal einige politische innere Mobilisierung. Wir kommen darauf gleich noch. Zweite Frage, was ist eigentlich Inklusion? Hier, auch ich, tut mir leid, Arne, auch ich muss meine Studierenden mit Wiederholungen konfrontieren. Das ist ja nichts Schlimmes, das ist einfach ein Bild, das ist aber nicht von mir, ein Bild der Aktion Mensch. Weil die Frage, was unterscheidet eigentlich Exklusion, Integration und Inklusion? Und das, ich habe das Bild im Seminar ein bisschen kritisch gehandhabt. Ich will es jetzt hier lobender erwähnen, weil es eigentlich nett ist. Es ist eigentlich nett, weil es ganz schön zeigt, also bei Exklusion sind die farbigen Leute draußen, bei der Integration sind die farbigen drin und bei der Inklusion sind alle irgendwie farbig. Und das ist trotzdem schon ein richtiger Gedanke. Also die Aktion Mensch schätze ich sehr und die Aktion Mensch Stiftung schätze ich sehr, weil sie im Grunde diesen Gedanken von der Aktion Sorgenkind, wie sie früher heißen, transformiert haben in eine, sozusagen einen Versuch einer inklusiven Grundhaltung. Also es als Versuch ist er zumindest versucht worden. Und ich denke, das ist schon wichtig. Und wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, das heißt, oder wenn man, das ist doch ein soziologisches Wort, die Inklusion aller in alle Funktionssysteme zu ermöglichen, das ist die Aufgabe des Wohlfahrtsstaates. Und zwar die ermöglichen, nicht, dass man überall rein muss. Nicht jeder soll heiraten müssen, aber er soll heiraten können. Nicht jeder soll einen Job machen müssen, aber er soll einen Job machen können. Also Inklusion ermöglichen. Und das ist ein hochkomplexes Gefüge natürlich. Ich möchte aber jetzt noch eine persönliche Bemerkung machen, was mich da selber damit verbindet. Ich selber bin einige Jahre her, da wohnte ich mit zwei Rollstuhlfahrern zusammen, die beide sehr aktiv in der damals auch schon Behindertenbewegung genannten Bewegung waren. Das hat mich sehr beeindruckt, weil wir damals unser Haus umbauen mussten, wir mussten Lichtschalter in Griffhöhe montieren und wir haben dann Rampen angelegt und im Winter habe ich plötzlich gemerkt, wie schwierig das ist mit dem Rollstuhl im Winter, wir wohnten am Land, mit dem Rollstuhl quer über so einen schmuddeligen Hof zu fahren. Also wir müssen lauter technische Dinge fahren, für mich war das interessant. Ja? Also, man macht sich dabei keine Gedanken. Frau Muscala lächelt, das ist genau das Problem. Wir denken darüber nicht drüber nach, aber man merkt, im Zusammenlegen muss man das machen. Na, aber noch eine zweite persönliche Begegnung, ist auch schon lange her. Sie haben vorhin das Thema Krüppelbewegung angesprochen. Ich war mit einem der Aktivisten, Franz Christoph, der da auch mal ein Buch geschrieben hat, meinem Carstens, mit der Krücke hat er dem Carstens über den Kopf geknallt. Naja, weil das war damals eine interessante Sache und er hat ein Buch dazu geschrieben, aber ein total netter, wir waren gut befreundet. Und es hat mir die Augen damals geöffnet, Also wie schwer es ist sozusagen, wenn man wirklich sozusagen aufbegehren will, wie schnell man sozusagen in die Schublade hineinkommt, man ist dann eben jemand, der sich eben nicht gut verhalten kann, der sich eben nicht gut anpassen kann. Und das fand ich sehr bemerkenswert, das will ich nur als Hintergrund sagen. Ich weiß, dass das natürlich für mich, der ich jetzt, ich habe mich früher auch mit Demenz, viel beschäftigt, das sagt sich alles leicht, wenn man im Augenblick nicht darunter leidet. Denn es ist eben auch ein Leiden. Das ist nicht so einfach. Alles ist umständlicher, wenn man Beeinträchtigungen hat. Und ich will noch ein zweites Bild an die Wand werfen. Wir machen gerade ein Forschungsprojekt. Nachher wird auch darüber berichtet, hier oder jemals aus dem Projekt. Herr Mittelstädt und Frau Hirskirchen werden aus dem Projekt der Liga, der Wohlfahrtswege berichten. Da geht es um die Umsetzung der Partizipation im Prozess der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Wie können Menschen mit Behinderung, auch Menschen mit geistigen Behinderungen, wie können die einbezogen werden? Das ist nur ein Beispiel. Wir haben ein Beispiel eines Fragebogens in leichter Sprache. Ja, das ist nämlich eine ganz andere Frage nochmal. Ja, wie versteht man sich? Wie kann man überhaupt zuhören? Ja, wie kann man überhaupt mitkriegen, was jemand will, dessen Antwortverhalten langsamer ist, der länger braucht, um einen Gedanken zu fassen? Ja, der nicht genau versteht, wenn wir einen Fachtag machen, das war die aktuelle Diskussion, die wir jetzt vor ein paar Tagen geführt haben, wir machen einen Fachtag, fragen die Menschen dann am Ende des Fachtags, wie geht es Ihnen denn sonst? Dann sind die aber viele davon nicht in der Lage, in dem Augenblick nachzudenken oder zu sortieren, was heißt das denn sonst in meinem Leben? Das heißt aber natürlich nicht, dass man sie nicht fragen soll. Man muss jetzt einen richtigen Zeitpunkt finden. Ja, und das ist natürlich eine echte Herausforderung für uns als Sozialwissenschaftler natürlich, aber natürlich auch für die Praktiker. Also ich wende es nur als ein Beispiel. Also und dann, wie drücke ich mich so aus, dass man verständlich ist? Also jetzt mache ich das nicht so perfekt, aber wie macht man das? Wie kriegt man das hin? Das ist eine echte Herausforderung, die sozusagen neben dem physischen und sonstigen politischen eben auch eine kommunikative Frage ist, die man wirklich ergreifen muss, wenn man es wirklich ernst meint. So, und hier sind wir gerade, Policy Cycle, Politikzyklus, kennen Sie auch, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt gerade am Punkt Implementierung, ja, des Bundesteilhabegesetzes. Aber, wie wir alle wissen, Sie, die hier sitzen, jemals, die gerade in den Seminaren sind, am Ende der Kommunikation steht die neue Kommunikation. Also wenn wir jetzt hier bei der Implementierung sind, wird sofort schon auch teilweise währenddessen evaluiert. Die Ministerin kommt heute Nachmittag, die wird uns heute Nachmittag sicher erzählen, dass sie gestern im Kabinett eine Landesgleichstellungs ein Landesgesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes beschlossen haben. Das heißt, es wird dann schon wieder, kaum ist man mittendrin, wird schon wieder neu evaluiert, neu formuliert. Das muss man wissen. Also Politik, die Gesetze, diese dicken Wälzer, die hier oben beim Kollegen von Bötticher liegen, die werden ja ständig neu gemacht, aber die kommen nicht vom Himmel, sondern die werden in politischen, diskursiven, herben Prozessen auch ausgehandelt. Und in vielen Punkten wirken Leute ja gar nicht mit, die wirklich betroffen sind. Und darauf kommt es meiner Meinung nach in einer besonderen Weise an. Denn ich will nur einen Gedanken dazu nochmal ansprechen, weil es jetzt von mehreren Referenten genannt worden ist, auch in den Grußworten, wir werden es im Panel nachher vertiefen. Die Vorstellung, es soll keine neuen Ausgaben entstehen, natürlich völlig schwachsinnige Vorstellung. Es wird nicht sein, genauso wie damals, als wenn Sie sich, die Älteren unter uns erinnern sich nochmal, Anfang der 2000er Jahre, Agenda 2010, schreckliche Sache, wer ein bisschen sozialarbeiterisch beef ist, aber passen Sie auf, ist ganz schön kompliziert, weil damals wurde ja SGB, da wurde sozusagen Hartz IV, mal ganz spektakulär eingeführt, SGB 2 und 12 sind davon betroffen. Es sollte die Kosten senken. Was ist passiert? Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich kriege sie zum Panel nochmal raus. Die Kosten sind um mindestens 8 Milliarden Euro gestiegen. Aber und jetzt kommt die Pointe. Das Ganze wurde teurer und die Leute wurden unzufriedener. Sehr interessant. SPD ist praktisch pulverisiert. Mehr oder weniger. Ja? Naja, Oberbürgermeister ist auch abgewählt. Ja? Das heißt, naja, also das sind die Verhältnisse. Ja? Naja, hängt da alles zusammen. Das heißt also, das hat denen kein Glück gebracht und ich bin gespannt, wie es beim Bundesteilhabegesetz aussehen wird. Ja, das heißt also, auch da merken wir, Politik ist ein komplexes Ding und sollte auch möglichst gut gemacht werden und nicht schlecht gemacht werden. Ach, bin fast am Schluss, noch 3 Minuten, ne? Ja, das schaffe ich. Warum werden Teilhabe und Inklusion behindert? Ja, warum? Dazu nur ein Schaubild. Das ist wichtig aus einem Buch, netten Buch, guten Buch, Behinderung, Chronik eines Jahrhunderts. Erinnerung daran, Deutschland, spezifisch Deutschland, aber in anderen Ländern gab es auch, in Deutschland war es ganz spezifisch. hier die Vorstellung, wir müssen sozusagen Sozialhygiene betreiben. Ja, wir müssen Gemeinschaftsschädliche und Wertlose töten. Ja, wir dürfen Todesstrafe aber nicht als ein Problem ansehen, sondern als eine sozialhygienische Maßnahme. Und dann ein paar Jahre später die geheime Ermächtigung Hitlers, die sogenannte T4-Aktion, 250.000 Euthanasiefälle, vor allem geistig Behinderte. Das ist deutsche Geschichte. Natürlich ein Vogelschiss aus Sicht einiger unserer Politiker. Klar, das ist nur ein Vogelschiss. Klar. Aber das ist die Wirklichkeit. Und wer diese Wirklichkeit nicht kennt, sozusagen, der ist selber Vogelschiss. Ja, muss man mal klar und deutlich sagen. Und das ist, glaube ich, ein Zusammenhang, den wir sehen müssen. Und vor dieser Tradition sind nicht zuletzt auch die heutigen Sterbehilfe-Euthanasiediskurse zu sehen, aber eben auch diese Diskussion um das Bundesteilhabegesetz. Und das sollten wir uns bewusst machen. Daraus ergibt sich vieles. Einiges werden wir davon diskutieren können. Was kann Sozialarbeit dagegen tun? Zwei Folien, zwei Gedanken. Folie 1. Was ist eigentlich soziale Arbeit? Ja, da gibt es einen schönen Satz. International Federation Social Work und die Social Association der Sozialarbeitsausbildungsstätten, auf Deutsch in DBSH und Fachbereichstag 2016 neu formuliert, aus emanzipatorischer Perspektive zielen die Strategien sozialer Arbeit darauf ab, die Hoffnung, das Selbstwertgefühl, das kreative Potenzial der Menschen zu stärken, um repressiven Machtverhältnissen und strukturellen Quellen für Ungerechtigkeit entgegenzutreten. Um diese zu bekämpfen und somit, es wird schon komplizierter, die Mikro-Makro-Dimension und die persönlich-politische Dimension der Intervention in einem kohärenten Ganzen zu vereinen. Das ist ehrenwert. Das ist sehr schöne Sonntagsblase, ist aber wichtig. Ist wichtig. Aber es ist natürlich, was heißt es jetzt konkret? Und da meine ich sozusagen, will ich deutlich machen, auch das ist sozusagen das, was wir hier machen, warum wir diese Veranstaltung machen, warum wir hier sitzen, warum wir das zu diskutieren. Weil ich meine, wir müssen Sozialpolitik und auch soziale Arbeit immer als ein Mehr-Ebenen-Projekt, als ein Multi-Level-Governance-Projekt betrachten. Also im komplexen Politikzyklus als Kommune, Land, Bund, EU und teilweise auch Vereinten Nationen. Also das hängt eben zusammen, wir können es nicht einfach abkoppeln. Wir können nicht sagen, wir begnügen uns als Sozialarbeiter mit der kommunalen Ebene, was manche meiner Kollegen sagen, komm, leider seid Gartenzwerge. Ja? Das ist aber falsch, das ist die falsche Richtung. Wir müssen auch den Gesamtzusammenhang kapieren, verstehen. Es geht nicht anders. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns bewusst machen müssen, dass wie das Gesundheitswesen eines Landes verfasst ist, wie die Einkommenssicherung organisiert ist, wie der Arbeitsmarkt funktioniert, welchen Status nicht erwerbswirtschaftliche Arbeitsformen wie Sorgearbeit, Ehrenamt im sozialpolitischen Gefüge einnehmen, wie überhaupt soziale Dienste finanziert werden. Gerade und nicht nur im Bereich Inklusion, aber eben da auch, wie sie organisiert sind. Das entscheidet über die Rahmenbedingungen sozialer Arbeit wesentlich. Und meines Erachtens nach ist soziale Arbeit ist eben sozusagen eine Konkretisierung und Sozialpolitik eine Konkretisierung sozialer Gerechtigkeit. Und ein letzter Satz sozusagen hier auch im Nachgriff auf die ersten Vorträge. Ich meine, dass gerade das Bundesteilhabegesetz uns zeigt, dass das Sozialarbeit ist natürlich im Schnittstellenmanagement drin, aber die sozialpolitische Forderung muss eigentlich sein, dass wir möglichst wenig Schnittstellenmanagement brauchen, dass wir wegkommen von der Versäumung, dass wir hinkommen mehr zu mehr integrativen Lösungen. Was in einige Länder, und wir werden das aber nachher diskutieren, in einigen Gebieten wirklich vormachen. Es ist möglich. In Deutschland ist es mit diesem konservativen Grundduktus, alles muss an Berufsgruppen Mentalitäten festgemacht werden, an tradierten Strukturen, ist eine Katastrophe, aber so ist Deutschland. Und es dauert lange, bis man es umsteuert, weil so viele Erbhöfe dahinter stecken. Und ich glaube, dass sozusagen eine solche Menschenrechtsorientierung, deshalb nochmal ein Schlussgedanke, wenn wir weg wollen von einer Betrachtung der sozialen Arbeit und gerade im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen als Klinik oder als Asyl, so wie es lange geprägt war, wenn wir hinwollen zu einer Personenzentrierung, dann müssen wir eine menschenrechtliche, garantistische Orientierung der Sozialpolitik organisieren. Und das, glaube ich, das legen wir jetzt hiermit in unserem Alter auf Ihre Schulter. Viel Spaß dabei, viel Erfolg. Ein bisschen mache ich noch mit. Bis dann. Danke sehr.